Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Eine junge Deutsche fährt nach Togo und stößt dort auf viele Spuren und Gespenster der deutschen Kolonialgeschichte. Die Autorin Lene Albrecht erzählt von dieser Reise in ihrem neuen Roman Weiße Flecken und sie verbindet das mit der Geschichte ihrer eigenen schwarzen Urgroßmutter. Über den Roman spreche ich gleich mit Lene Albrecht. Jetzt können wir hier über einen sehr interessant geschriebenen Roman sprechen. Das ist ein Buch wie ein Kaleidoskop mit einer Vielzahl von Geschichten, von Zeitsprüngen, brüchigen Informationen. Ich habe mich da sehr neugierig durchgetastet. Lene Albrecht hat dieses Buch geschrieben. Es ist ihr zweiter Roman. Lene Albrecht ist auch Journalistin und Moderatorin, unter anderem für unser Programm hier für Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt ist sie im Studio. Seien Sie willkommen, Frau Albrecht. Hallo.
Hallo.
Das Buch erscheint erst morgen, dann ist das jetzt womöglich Ihr erstes Gespräch über das Buch? Also über das
erstes öffentliches. Genau. Ja, ich habe natürlich sehr, sehr viel gesprochen mit verschiedenen Menschen, meiner Lektorin und so weiter.
Wahrscheinlich auch deshalb, weil Ihr Weg sehr, sehr lang war zu diesem Buch. Ich habe mir sagen lassen, Sie haben 10 Jahre an diesem Stoff gesessen, bevor Sie ihm jetzt die Gestalt dieses Romans mit dem Titel Weiße Flecken gegeben haben. Was haben Sie denn da auf diesem Weg als Stoff des Romans erstmal verstanden ursprünglich?
Also ich kann so ein bisschen von der Entstehung erzählen, weil es ja jetzt auch sehr viele verschiedene Stränge gibt. Also ich glaube, der Ausgangspunkt war tatsächlich ursprünglich diese Konfrontation mit der deutsch-togolesischen Kolonialgeschichte, weil ich selber vor Ort war vor über 10 Jahren. Und da einfach, ja, also ich glaube schon, ich kann das so beschreiben wie so eine Erschütterung, glaube ich, zum ersten Mal verstanden habe, was nicht Teil meiner Erzählung ist oder der also Erzählung, die man vielleicht lernt in der Schule.
Der Erzählung Identität, von der deutschen Geschichte, meinen Sie?
Genau, meine Identität sehr stark erstmal in Frage gestellt hat. Genau, und insofern dachte ich dann danach, ich möchte gerne eine literarische Auseinandersetzung mit diesem Stoff versuchen. Und das war aber natürlich von unglaublich vielen Zweifeln begleitet, weil ich wahnsinnig Respekt hatte vor der Geschichte, vor dem Stoff, weil ich auch keine Historikerin bin. Ich habe Kulturwissenschaften studiert und habe mich da sozusagen irgendwie immer so ein Stück vor und dann wieder zurückbewegt. Dann war natürlich ein großer Zweifel, ob ich jetzt als weiße, junge, deutsch sozialisierte Frau überhaupt darüber schreiben sollte oder was ich dazu zu sagen habe. Genau, dann habe ich verschiedene Wege probiert und Zugriffe. Also es gab einen Versuch über historisches Material, also so über historische Figuren, so eine Art Historiendrama zu schreiben. Und habe dann aber immer gemerkt, okay, nee, das funktioniert nicht, das stimmt irgendwie noch nicht und die Form kam dann echt sehr, sehr spät.
Und Sie haben das ja auch verbunden jetzt in der Gestalt, die der Roman jetzt hat. Also der erste Teil des Romans erzählt von einer jungen Deutschen, die nach Togo fährt und dort auf ähnliche Weise, wie Sie das jetzt angedeutet haben, konfrontiert ist eben mit der deutschen Kolonialgeschichte des Landes. Und der zweite Teil des Romans oder der dritte erzählt von der Urgroßmutter, der Erzählerin in dem Fall, die aus Panama nach Deutschland kam und als afro-panamaische Frau vorgestellt wird, also People of Color oder Schwarz, könnte man auch sagen. Wann kam das dazu als weiteres Thema, als weiterer Stoff für das Buch?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil das tatsächlich erst sehr, sehr spät im Prozess passiert ist und irgendwie auch, glaube ich, symbolhaft für dieses Thema, dass ich erst mich, glaube ich, an diesem Stoff so abarbeiten musste, um vielleicht diese Besonderheit in der Familienbiografie überhaupt zu sehen oder sehen zu können. Es geht ja auch ganz viel um Perspektive in dem Buch. Und diese Geschichte über meine Urgroßmutter war schon immer irgendwie da. Ich könnte jetzt gar nicht genau benennen, wann ich zum ersten Mal davon erfahren habe oder gehört habe. Ja, ich glaube, das war dann wirklich so die letzten sehr intensiven 1,5 Jahre, die ich diese Geschichte recherchiert habe und aufarbeitet habe sozusagen.
Und gab es dann irgendwas so wie einen Umschlagpunkt oder eine Formidee oder ein ausprobierter Erzählton, wo Sie gedacht haben, ja, jetzt habe ich irgendwie so einen Schlüssel oder so einen Weg oder jetzt, das könnte was werden. Jetzt könnte ich nach diesen 10 Jahren oder 8 Jahren oder wie viel auch immer, jetzt habe ich vielleicht was gefunden.
Ja, ich glaube, das war tatsächlich der Erzählton aus dem ersten Teil, der ja insofern besonders ist, als dass da eine Erzählerin spricht, die aber eigentlich kaum etwas von sich preisgibt und erstmal nur zuhört und erst in den Begegnungen mit anderen Menschen sichtbar wird und erst eben in dieser Konfrontation vielleicht auch aufscheint. Und ich das Gefühl hatte, vielleicht kann ich damit sozusagen etwas, was ja für die meisten in Deutschland aufgewachsenen weißen Menschen sehr, ja, normal oder sozusagen das, was man nicht sieht, diese weiße Perspektive, die sichtbar machen und ein Stück weit aber gleichzeitig in Frage stellen. Also das war eigentlich so die harte Nuss, die ich da geknackt habe für mich oder wo ich dann dachte, okay, vielleicht ist das ein Zugewinn und vielleicht ist es gut, darüber zu sprechen.
Und der Roman beginnt dann mit einem Abschnitt, der, ich glaube, der heißt Gespenster oder Geister. Mhm. Und da geht es um einen, also eben in Togo, die Erzählerin Ellen heißt, sie ist dort, noch nicht lange dort. Und da geht es um ein Haus, in dem, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ein weißer Mann wohnt oder wohnen soll, was man nicht genau weiß, weil er nie draußen zu sehen ist. Und der wird als so eine Art Gespenst oder Geist, der dort anwesend ist, beschrieben. Aber es geht überhaupt um die Gespenster der deutschen Kolonialgeschichte in diesem Abschnitt. Wie zeigen die sich denn, diese Gespenster, für die Erzählerin?
Also die Gespenster sind natürlich vorhanden in den Menschen, die immer noch dorthin fahren und da sowas wie Entwicklung oder sogenannte Entwicklungshilfe leisten, den Freiwilligen, die da vor Ort sind, aber auch Menschen, die da ein Stück weit verloren gehen.
Das verstehe ich nicht. Inwiefern sind die Menschen, die da hinfahren, um Entwicklungshilfe zu leisten, inwiefern sind das Gespenster?
Naja, Gespenster, weil sie eine alte Idee forttragen. Also eine Idee von, ich gehe dahin, um zum Beispiel in einem christlichen Waisenhaus Entwicklungshilfe zu leisten. Und auf eine Art ist es ja total anmaßend, als Abiturient in ein Land zu gehen, von dem man nichts weiß, in einen Kontext, den man gar nicht kennt, ohne Vorerfahrung und da dann vor Ort in einem christlichen Erziehungsheim eben Menschen zu erziehen.
Es gibt auch eine Gespensterszene, die spielt auf einem Friedhof. Da ist Ellen unterwegs und findet einen Friedhof. Auf den Grabsteinen stehen lauter deutsche Namen. Da sind Menschen aus der eben deutschen Kolonialzeit begraben. Die gingen ja von 1884 bis 1914. Eine sehr eindringliche Szene fand ich. Ich will mal ein paar Sätze vorlesen. Da fragt Ellen dann einen einheimischen Guide, bezogen eben auf diesen deutschen Friedhof: Aber warum werdet ihr das ganze Zeug nicht los? Weg damit! Weg wohin? Schnitt der Guide mir das Wort ab. Warum sollten wir es loswerden wollen? Es ist unsere Geschichte. Und das hatte ich sowieso den Eindruck, das war Ihnen wichtig zu erzählen, dass die Geschichte Togos eben auch eine deutsche Geschichte ist, ja, die bei uns eben kaum jemand kennt.
Genau, ich glaube, das, was mich so erschüttert hat mitunter, war, dass die deutsche Geschichte eben in Togo so omnipräsent ist. Und ich meine, es ist langsam im Prozess, dass es sich verändert hier, also vor allem in Berlin mit Straßenumbenennungen und vorangetrieben durch viele schwarze Initiativen. Aber dass es eben hier noch sehr wenig im Bewusstsein verankert ist und eben auch diese Kontinuitäten, die ja bis heute da sind.
Und Ellen, ich habe schon gesagt, es gibt diese 2, 3 Teile ihres Buches. Der mittlere Teil, da bricht sich Ellen ein Bein in Togo. Das ist so etwas wie eine Krise. Danach kehrt sie nach Deutschland zurück. Und als sie zurück ist, macht sie sich auf die Suche nach Spuren ihrer Urgroßmutter. Ich habe es schon angedeutet, die hat einen deutschen Vater und eine afro-panamaische Mutter. Im Jahr 1900 hat der Vater sie als 5-Jährige aus Panama nach Deutschland gebracht, eben ohne ihre Mutter, ohne ihre Geschwister. Was bringt die Ellen denn über ihre Urgroßmutter Benedetta in Erfahrung zum Beispiel?
Also die Ich-Erzählerin findet tatsächlich, indem sie in Kontakt tritt mit einem Teil der Familie, den sie bis dahin oder ja bis dato nicht wirklich kannte, bekommt sie Familienfotos zugeschickt und findet auch in Archiven teilweise Dokumente. Die Erzählung, die sozusagen mein Ausgangspunkt war, war tatsächlich meine Urgroßmutter, also meine als Lena Albrecht, hat ihre Papiere im Nationalsozialismus vernichtet, um sich und ihre Kinder zu schützen. Und das ist natürlich total das Dilemma gewesen, weil ich ganz viel finden wollte und darüber erzählen wollte. Und gleichzeitig gab es dazu aber nichts mehr zu erzählen. Ja, ich glaube, ich habe mich jetzt sehr zurückgehalten mit so Fantasien, also das ist wirklich ein Teil, der recherchiert ist und wo ich sehr wenig erfunden habe. Und ich glaube auch, weil ich, ja, ich glaube, ich hätte diese Geschichte überhaupt nicht erfinden können, weil sie auf eine Art so, ja, verrückt ist. Aber natürlich steckt in dem Arrangement schon viel künstlerische Freiheit, sagen wir mal so.
Das bleibt eine Rekonstruktion ja mit ganz vielen Lücken, die sie eben, wie Sie sagen, auch nicht ausfüllen mit Erfindung, weil eben so viel verloren gegangen ist und so viel man nicht mehr weiß, eben auch über ihre Urgroßmutter. Jetzt haben Sie, wir haben darüber gesprochen, diese lange Zeit an diesem Projekt gearbeitet, 10 Jahre lang. In dieser Zeit hat sich ja überhaupt der öffentliche Umgang in Deutschland mit der deutschen Kolonialgeschichte sehr verändert, unter anderem durch die ja anhaltende Raubkunstdebatte. Wie hat das auf Ihr Schreiben eingewirkt?
Also ich muss erst mal sagen, dass es total wertvoll war überhaupt, weil ich eben vor über 10 Jahren wirklich gesucht habe und nichts gefunden habe. Es stimmt natürlich nicht, dass es damals nichts gab, aber es war sehr viel schwerer zu finden. Also allein Zugänge zu Archivmaterial zum Beispiel war sehr, sehr, sehr viel schwerer. Heute ist viel mehr digitalisiert und davon habe ich natürlich unglaublich profitiert und auf eine Art, würde ich auch sagen, hatte ich jetzt das Gefühl, okay, es ist jetzt eine gute Zeit, damit dieses Buch auch verstanden wird. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Auf eine, also nicht erzieherische Art, aber sozusagen, wo sozusagen ein Grundbewusstsein da ist für vielleicht manche Debatten, wo manche schon mehr wissen, andere noch nicht so viel, aber wo man doch irgendwie anknüpft an viele Themen, die schon da sind.
Dann möge Ihr Buch von vielen verstanden werden und von vielen gelesen werden. Erstmal. Weiße Flecken heißt der Roman von Lena Albrecht. Erscheint morgen im S. Fischer Verlag mit 256 Seiten. 24 € ist der Preis. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. Die Zeit.
Momo, Michael Endes Klassiker, entstand vor 50 Jahren und wurde in über 50 Sprachen übersetzt.
Denn Zeit ist Leben und das Leben wohnt im Herzen. Und genau das wusste niemand besser als die Grauen Herren.
Momo, die den Kampf gegen die Grauen Herren, die Zeitfresser, aufnimmt, hat nichts an ihrer Aktualität eingebüßt. In Garmisch-Partenkirchen, Michael Endes Geburtsort, ist eine Ausstellung über den vielseitigen Autor zu sehen, der 1995 starb. Kuratorin Constanze Werner.
Deswegen sind wir auch diesen künstlerischen, poetischen Weg gegangen, ihn in Bilder umzusetzen, so dass man die Literatur spürt, wenn man durch die Ausstellung geht.
Geh doch zu Momo, die Ausstellung über Michael Ende und seinen Klassiker, bis zum 7. Februar im Museum Werdenfels in Garmisch-Partenkirchen.
Es ist kalt.
Ich spiele Hannah Arendt.
Winter 1975 in New York. Hannah Arendt sitzt an ihrem Schreibtisch. Es wird ihr letzter Arbeitstag sein. Aus dem Nichts erscheint ein Mädchen, auch eine Hannah, und stellt ihr irritierende Fragen. Im Stück Hannah Arendt auf der Bühne, heute in Lindau zu sehen.
Also Sie, meine Rolle, ich, wir denken nach.
Grundlage ist das Buch der französischen Autorin Marion Muller-Collard. Es führt in Hannah Arendts Denken ein, für Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen. Regisseurin Anja Michaelis.
Hannah Arendt hat so eine Art Revival nochmal im Moment, weil sie zu den relevanten Fragen der Zeit gedacht hat. Zu der Flüchtlingsfrage, zu der Frage Lüge und Politik, also was jetzt Fake News heißt. Sie ist im Grunde die Erste, die darüber geschrieben hat.
Hannah Arendt auf der Bühne. Heute um 19.30 Uhr im Stadttheater in Lindau. Morgen noch einmal, dann um 10 und um 14.30 Uhr.
Niemand spricht ein Wort, bis ich sage, los. Und dann rennt ihr so schnell ihr könnt. Habt ihr das alle verstanden?
Alfred Hitchcocks Thriller Die Vögel. Jens Wawrzejczyk, Autor und Schauspieler, hat schon als Kind Hitchcock-Filme gesehen und seitdem hat ihn der Meister des Suspense nicht mehr losgelassen. In seinem Buch How to Hitchcock, aus dem er heute in Hamburg liest, erklärt er den Vertigo-Effekt des Regisseurs und rät, mit welchem Film man am besten einsteigt.
Ich wollte immer schon mal über Hitchcock und die Mütter schreiben, auch über den Blick, den Hitchcock auf Zweisamkeit oder auf Ehen wirft, der nicht besonders optimistisch ist. Das fand ich alles sehr interessant, aber ich habe mir natürlich, als ich das Buch geschrieben habe, nochmal alle Filme angesehen und da war ich absolut begeistert.
How to Hitchcock, Lesung und Gespräch mit Jens Wawrzejczyk, heute um 19 Uhr im Metropolis Kino in Hamburg.
Das war Susanne von Schenk mit den Literaturtipps.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Jetzt möchten wir Ihnen ein Buch über eine ungewöhnliche Trauerarbeit vorstellen. Patrick Brangley hat dieses Buch geschrieben. Sein älterer Bruder ist ganz überraschend mit nur 26 Jahren gestorben. Um mit seiner Trauer fertig zu werden, hat Patrick seinen Job gekündigt und 10 Jahre lang als Museumswächter im New Yorker Metropolitan Museum of Art gearbeitet. Über diese Arbeit und den Abschied von seinem Bruder hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel »All die Schönheit dieser Welt, wie mir die Kunst dabei half, meine Trauer zu überwinden.« Und der Kritiker Günter Wesser hat das Buch für uns gelesen. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Guten Tag.
Wie ist denn erstmal Patrick Brangley auf die Idee gekommen, als Museumswächter seine Trauer zu verarbeiten?
Na, er suchte Stille, er suchte Kontemplation. Und dann ist er in ein Museum gegangen und dann hat es Klick gemacht. Er hat gedacht, oh, das möchte ich auch. Die sahen die Leute da rumstehen und dann hat er sich beim Metropolitan Museum of Art beworben und seinen recht prestigeträchtigen, aber wie er fand, oberflächlichen Job beim New Yorker, als Veranstaltungsmensch beim New Yorker, gekündigt und ist Museumswärter geworden für die nächsten 10 Jahre.
Das ist ja ein Sprung nach dem Job, werden sich viele umsonst beworben haben beim New Yorker und er lässt den einfach hinter sich. Und erzählt er jetzt Geschichten aus seiner Arbeit im Museum oder wie funktioniert das Buch?
Also erstmal erzählt er Geschichten. Es bietet einen sehr spannenden Einblick in diesen Maschinenraum eines Museums. Also wie so ein Ding überhaupt funktioniert. Da arbeiten 2000 Leute drin. Das ist ein gigantisches Gebäude. Und er beschreibt vor allen Dingen das Leben dieser 600 Museumswärter. Das ist die größte Gruppe im Museum von Menschen, die da arbeiten, die in Schichtdiensten eingeteilt werden und die aus allen Teilen der Welt kommen, weil das ist so ein Durchgangsjob für viele. Also kommen nach New York, suchen erst einen Job, die Qualifikationen sind gering, die man braucht, also kann man da anfangen. Und er beschreibt, es gibt Leute, die sind sehr stark an Kunst interessiert, es gibt Leute, die interessiert Kunst überhaupt nicht. Alle sind daran interessiert, dass sie möglichst da arbeiten, wo Holzfußböden liegen und keine Steinfußböden, weil es für die Füße besser ist. Wenn man 8 bis 12 Stunden da durch die Gegend latscht oder steht, dann ist das sehr anstrengend. Deswegen gibt es auch eine eigene Schneiderei im Museum, die die Uniformen macht und eine eigene Schusterei, die die Schuhe herstellt. Und jeder Museumswärter bekommt auch $80 im Jahr extra für Socken. Also steht, ist tarifvertraglich vereinbart sozusagen.
Also auch viele sehr detaillierte Informationen.
Genau, es gibt dann noch er schreibt dann auch über Typologien von Museumsbesuchern, also er guckt sich die an und stellt dann fest, es gibt da unterschiedliche Sortierungen, 7 Millionen Menschen kommen da im Jahr rein und da gibt es dann die Touristen, die ganz eifrig alle Höhepunkte abhaken, also durch die Hallen jagen, kaum nach links und rechts gucken, sondern klares Ziel haben. Es gibt Besucher, die, also Eltern, die suchen gern mal Dinosaurier, die es da gar nicht gibt, weil sie ihren Kindern was zeigen wollen, aber falsches Museum halt. Es gibt Leute, die kommen extra für Ausstellungen, sind sehr interessiert an genau einer Ausstellung. Und es gibt Besucher, die sind nahezu jeden zweiten Tag da, weil sie eine Jahreskarte haben und eigentlich mit diesem Museum sehr stark leben. Und dann gibt es noch eine Gruppe, das sind Leute, die kann er gut erkennen, daran, dass sie gern mal was anfassen. Das sind Leute, die zum ersten Mal in ihrem Leben in einem Museum sind und gar nicht glauben können, dass das, was da steht, also antike Sarkophage, Statuen und so weiter, erstens 5000 Jahre alt ist und zweitens auch noch echt ist. Also die
haben man das vielleicht nicht anfassen sollte.
Genau.
Also jede Menge interessante Geschichten möchte ich sofort lesen, aber der Untertitel des Buches ist ja jetzt, wie mir die Kunst dabei half, meine Trauer zu überwinden. Wo kommt denn das ins Spiel?
Na, die Kunst ist ja am Ende dann doch das Wichtigste in einem Museum. Das eine sind die Kollegen, das ist ja der Spaß an der Sache vielleicht. Aber die Kunst und das, was er suchte, war die Kontemplation. Und er tritt eigentlich überwiegend in Dialog mit der Kunst. Also es sind seine Gesprächspartnerinnen. Statuen von Pharaonen, Werke von Tizian, Werke von Fra Angelico, Werke von Bruegel, antike Skulpturen. Alles, die ganze Weltkunst, die da versammelt ist. Und er guckt sich die an und betrachtet die und stellt fest, da wird eine universelle Schönheit vermittelt, wo ich mich wiederfinden kann. Jetzt egal, ich habe vielleicht eine Lieblingsabteilung, aber ich gehe auch woanders hin und gucke da hin und stelle was fest, das macht was mit mir.
Und im Titel des Buches steckt ja auch die Schönheit, das hat mich gleich angesprochen, weil ich eine große Schwäche für Schönheiten aller Art habe. Ist die Schönheit der Welt, die ihm begegnet in den Kunstwerken, dann letztendlich der Schlüssel zur Überwindung der Trauer?
Ja, auch die Schönheit der Welt, also die sich widerspiegelt in der Kunst, dass es so viele unterschiedliche Formen gibt. Und ihm geht es aber in erster Linie darauf, dass man sich auch darauf einlässt, dass man sich hinstellt und einfach mal schaut, dass man nicht anfängt zu kategorisieren, sagt, das ist ein gutes Kunstwerk, das ist ein weniger gutes, das ist diese Epoche, das ist jene Epoche, das ist was mich, sondern sich einfach hinstellt und guckt. Das ist so das Credo von ihm, sich darauf einlassen. Er hat als Museumswärter natürlich auch unendlich viel Zeit, sich einfach in einen Raum reinzustellen und ein Kunstwerk zu betrachten. Und er stellt dann fest, dass viele Sachen, die er vielleicht eher doof fand, also Landschaften von Monet, die er eher kitschig fand immer, dass die auf ihn auf einmal eine Wirkung entfalten, die unbeschreiblich ist, weil da gibt es ein flirrendes Licht drin und dann sieht er Welten, die für ihn neu sind. Und das ist das Tolle daran. Und das hilft bei allem.
Und wenn er sowohl über diese Wirkung von Kunst schreibt, als auch über die $80, die man pro Jahr für die Socken bekommt als Museumswärter, das ist offenbar nicht nur die hohe Tonlage der Kunstanbetung in diesem Buch, sondern viele verschiedene Tonlagen?
Ja, ich finde, es ist ein sehr vielleicht bewegendes und auch ein freundliches Buch. Also ich stelle mir den als sehr freundlichen Menschen davor. Der war sehr mit sich beschäftigt und schreibt sehr intensiv darüber. Er hat auch ein paar Zeichnungen drin von Kunstwerken. Er verweist auch auf die Kunstwerke und wo man sie im Internet findet dann da drin. Aber im Kern geht es darum, wie ihn die Kunst tröstete und wie er durch die Kunst zu sich fand. Und das hat er auf eine ganz tolle Art und Weise aufgeschrieben.
Patrick Brangley in seinem Buch All die Schönheit dieser Welt, wie mir die Kunst dabei half, meine Trauer zu überwinden. Das Buch wurde aus dem Amerikanischen übersetzt von Jochen Winter. Im Allegria Verlag ist das erschienen mit 320 Seiten. 24,99 € ist der Preis. Besten Dank an Günter Wessel.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Jetzt machen wir eine Kauübung, um die Stimme und die Artikulation zu lockern. Und zwar, wir kauen bitte mal so ganz genüsslich mit der Vorstellung deines Lieblingsessens auf genau, der Kiefer führt und die Lippen und die Wangen folgen der Kieferbewegung. Ja? Jetzt mümmeln wir mal wie so ein Kaninchen, schaben wir so eine Möhre. So ganz klein, ja. Das ohne Stimme jetzt, genau. Und jetzt malmend wie eine Kuh.
Mensch, Peter, Tachchen. Ich hab dich fast nicht erkannt. Was hast du denn da vom Gesicht? Sieht ja gefährlich aus.
Ach, Paul, hör bloß auf. Meine Patentante Penelope hat mich angesteckt. Ploppungen.
Was? Ploppungen?
Ja, Ploppungen. Ganz plötzlich. Deswegen haben sie mir den Ploppschutz verpasst. Oh, pardon.
Ja, schon gut. Ist das ansteckend?
Ja, pass auf. Dr. Pilarus sagt, Ploppungen können ein paar Wochen dauern. Eine Plage, sag ich dir. Mehr Sport soll helfen.
Pilates? Poolbillard?
Ja. Oder Wattwandern.
Ja. Der Schriftsteller Thomas Mann, der hat für die Stadt Lübeck eine gewisse Bedeutung, um es mal ganz bescheiden zu sagen. Mit seinem Buddenbrook-Roman hat Thomas Mann die Stadt auf die Landkarte der Weltliteratur gesetzt. Viele Touristen kommen sicher auch wegen Thomas Mann in die Stadt. Deswegen gibt es folgerichtig auch ein Buddenbrook-Haus in Lübeck. Das aber ist seit 2019 geschlossen. Und um die Sanierung und den geplanten Ausbau des Buddenbrook-Hauses, da tobt ein heftiger Streit in der Stadt. Seit Monaten sind die Bauarbeiten eingestellt. Es wird schon von schimmelnden Wänden im Buddenbrook-Haus berichtet. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau kennt das Haus gut und er hat sich umgehört, was da los ist in Lübeck. Guten Tag, Nikolaus Bernau.
Einen schönen guten Tag.
Was ist denn da dran an diesen Berichten vom katastrophischen Zustand des Buddenbrook-Hauses, schimmelnde Wände und so weiter?
Also mit den schimmelnden Wänden, das kann ich jetzt noch nicht bestätigen, scheint mir auch ein bisschen übertrieben. Aber nichtsdestotrotz, die Baustelle ruht ganz klar. Man steht irgendwie ja vor eben einer ruhenden Baustelle. Es passiert in dem Sinne von außen gesehen nichts und das ganze Projekt scheint deutlich zu scheitern droht zu scheitern. Einfach deswegen, weil die Stadt eventuell sehr viel Geld verlieren könnte. Es ist insgesamt auf 34 Millionen Euro kalkuliert. Das ist überhaupt schon mal eine ganze Menge Geld für so ein Projekt, aber von diesen 34 Millionen werden eben 19 durch das Land Schleswig-Holstein gehalten und die sind ja wirklich bedroht. Wobei im Hintergrund scheint mir zumindest nach jetzt sehr vielen Gesprächen doch eine ganz wichtige Sache zusammenzukommen, dass nämlich auf zwei Parzellen, nur direkt neben der Marienkirche, eben der Parzelle Mengstraße 4, das ist das Buddenbrook-Haus, und Mengstraße 6, das ist der direkt daneben stehende Bau, scheint so ziemlich alles zusammenzukommen, was man sich vorstellen kann an historischen Erinnerungen, an Zukunftsideen, an wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen Utopien. Und das ist klar, wenn man also sich das Ganze von draußen anguckt, dann denkt man sofort an den Roman Die Buddenbrooks und diese ganze Niedergangsstimmung. Aber von drinnen, also aus der Stadtgesellschaft, muss das ganz furchtbar sein, weil ja solche Verwundungen, die in solchen Streiten geschlagen werden, und das ganze Thema war eben ganz zentral jetzt im vergangenen Kommunalwahlkampf in Schleswig-Holstein, solche Verwundungen, die dauern sehr lange, bis die wieder geschlossen sind. Das heißt, da geht es wirklich um ganz viel, was weit über Thomas Mann hinausreicht.
Worüber wird denn jetzt da gestritten? Was ist der Kern des Problems?
Naja, der Kern ist einfach der, dass das eigentliche Buddenbrook-Haus, also dieses berühmte Haus mit dieser schönen barocken Fassade, das muss bautechnisch ganz dringend saniert werden. Das ist auch vollkommen unzweifelhaft und es muss auch ganz dringend funktional ertüchtigt werden. Dazu muss man wissen, dass das heutige Gebäude ja überhaupt nichts mit dem historischen Buddenbrook-Haus zu tun hat, über das Thomas Mann geschrieben hat. Dieses Gebäude ist 1942 bei dem fürchterlichen Bombenangriff auf Lübeck zerstört worden und danach ist ein Neubau an der Stelle entstanden mit der historischen Fassade über den historischen Kellern, aber bautechnisch ganz modern und zwar als Genossenschaftsbank. Und das ist erst 1993 überhaupt als Erinnerungsstätte umgebaut worden. Das ist eben heute überhaupt nicht mehr funktional. Das hat mir die Leiterin des Archivs und der Bibliothek Britta Dittmann nochmal sehr ausführlich und ganz fantastisch auch klar gemacht, dass die Arbeitsmöglichkeiten in dem Haus einfach völlig indiskutabel sind, dass es kaum Platz gibt für öffentliche Veranstaltungen, die aber ganz wichtig sind für eine solche Institution, für die 250.000 Besucher, für das Archiv, für die Forschungsbibliothek etc. Und deswegen sollte eben das benachbarte Haus Mengstraße 6 dazugenommen werden. Das ist auch ein Nachkriegswiederaufbau, hat auch historische Keller, die eben aus dem Mittelalter stammen. Ja, und damit hat man eben wirklich eine Gemengelage, die unglaublich kompliziert geworden ist.
Und diese mittelalterlichen Keller in diesem Nachbarhaus, wenn ich die ganze Gemengelage richtig verstanden habe, die sind jetzt der Kern des Problems. Und die sind jetzt wichtiger als die notwendige Erweiterung der Thomas-Mann-Gedenkstätte des Buddenbrook-Hauses für die Lübecker? Oder wie ist das?
Ja, wichtiger vielleicht nicht, aber da gibt es ein echtes Konkurrenzproblem. Einfach deswegen, weil diese Keller in dem Nachbarhaus sind eben aus den 1230er Jahren. Und in diese Keller soll ein neues Treppenhaus eingebaut werden. Aus den 1230er Jahren, das heißt, das ist unmittelbar nach der Gründung der Stadt Lübeck. Und Lübeck bezieht ja sein ganzes aktuelles Selbstbewusstsein aus der Erinnerung an diese große Zeit des Mittelalters und dann so ein bisschen auch noch Thomas Mann. Und da ist eben auch das Problem, mit Thomas Mann hat die Stadt bis bzw. das Bürgertum der Stadt ja große Probleme gehabt. Also schon sein Buddenbrook-Roman wurde ja als Nestbeschmutzung betrachtet. Sein Widerstand gegen die Nazis, sein Kampf für die Weimarer Republik war vielen vollkommen unverständlich. Deswegen hat es auch so lange gedauert, bis man sich daran erinnert hat in der Stadt. Und das sind einfach zwei Konkurrenzebenen, die knallhart aufeinanderstoßen und bei denen die Denkmalpflege ganz offensichtlich auch viel zu spät eingegriffen hat, respektive schlichtweg nicht wusste, was ist denn überhaupt in dem Gebäude so wertvoll, was man aufheben muss. Und diese Sachen stoßen jetzt aufeinander.
Ich habe auch schon die fiese These gelesen, dieses ganze Verzögern jetzt sei die späte Rache der Stadt an Thomas Mann wegen dieser Nestbeschmutzung. Aber das will ich hier nur zitieren mit deutlichem Abstand. Jetzt, wie kann das irgendwie gelöst werden durch eine architektonische Alternative? Architekten haben doch schon die verrücktesten Sachen hinbekommen. Oder durch eine andere Lösung? Was ist jetzt die Perspektive dafür?
Naja, die einfachste Lösung wäre tatsächlich die, ein Außentreppenhaus zu bauen. Das heißt, diese ganze Gewölbefrage zur Seite zu schieben. Dazu müssen aber zwei Bedingungen erfüllt werden. Nämlich einmal müssen die Nachbarn zustimmen. Die sind bis jetzt sehr unwillig, weil sie eben auch mit der Stadt Lübeck ein bisschen überkreuzt liegen teilweise, weil die immer nur fordert und nicht so richtig geben will. Außerdem dreht sich da ja um wirklich vermögensrechtliche Sachen. Man muss also ein Recht zurücknehmen, was man eigentlich hat. Das ist das eine. Und das zweite ist die Landesbank, von der ich am Anfang gesprochen habe, die muss halt ihre Kreditzusage aufrechterhalten, selbst wenn der gesamte Plan geändert wird. Und das ist bis jetzt vollkommen offen. Weil bis jetzt ist es so, dass der Kredit oder dass das Geld, die Zusage, die Finanzspritze der Landesbank hängt vollständig an dem aktuellen Plan. Dieser aktuelle Plan sieht eben den tiefen Eingriff in die Bausubstanz dieses alten Gebäudes und dieses alten Kellers vor. Ja, und das muss geändert werden. Das ist ganz klar. Eine von beiden Faktoren müssen geändert werden. Ansonsten kann man das ganze Projekt voraussichtlich vergessen.
Am Freitag soll die Landesbank in Schleswig-Holstein über einen Zuschuss für den Umbau des Buddenbrook-Hauses unter geänderten Vorzeichen entscheiden. Da hoffen wir das Beste, dass da wieder Bewegung in dieses Bauprojekt kommt. Nikolaus Berner hat uns die Schwierigkeiten dabei erklärt. Herzlichen Dank dafür.